Auch wenn das Ergebnis des abgelaufenen Touristikjahres positiv blieb, und das ist ja durchaus bemerkenswert, wenn man all die politisch motivierten und klimatisch zu bewältigenden Herausforderungen der letzten Monate mal Revue passieren lässt, so kann man doch nachvollziehen, dass bei Reiseveranstaltern das Denken vorherrscht: keine Experimente derzeit. Das trifft vor allem für die Pauschalveranstalter der Rewe Touristik in Köln zu, deren Touristenströme auch durchaus preissensibel unterwegs sind und die sich nicht so einfach umrouten lassen. Mehr über die Kraft, die aus der Krise kommt, jetzt von Sören Hartmann, dem Geschäftsführer der Rewe Touristik in Köln.
Aus der Reisewelt.
Ja, Chapeau, lieber Sören Hartmann. Wenn man keine knalligen Innovationen hat, dann erklärt man das nächste Reisejahr doch einfach mal zur, Zitat, Urlaubssaison der Klassiker. Mann, das ist eine tolle Headline. Da haben Sie sich aber im Geschäftsführerkreis auf die Schenkel geklopft für diesen kreativen Einfall.
Nein, es ist nicht kreativ, sondern es ist einfach sachlich richtig. Mit der Nachfrageveränderung, die wir in den letzten 2 Jahren hatten durch Nordafrika, haben wir eben, ich sag mal, die klassischen Zielgebiete, die wieder gewonnen haben. Und das ist eben Mallorca, das ist die Türkei und das ist seit diesem Jahr auch wieder sehr stark Griechenland. Und das sind nun mal die Klassiker. Wir haben auch die Klassiker insofern, als dass die Pauschalreise und die klassischen Veranstalter wieder an Drive gewinnen durch die vielen Pleiten, die wir im Markt gesehen haben. Und insofern, das ist zwar vielleicht für einen Journalisten eine langweilige Nachricht, aber für uns eine gute.
Gut, Sie haben es auch gerade schon angesprochen, die gesamte Reiseindustrie, der Veranstaltermarkt, der hat eine ganz neue Rolle in den letzten Jahren bekommen. Man konnte nicht mehr so ungestört seinem schönen Geschäft nachgehen. Reise, dein Name ist Krise.
Ja, das ist natürlich nicht richtig. Richtig ist aber grundsätzlich schon, dass wir immer mehr Themen haben, auf die wir reagieren müssen. Ob das in diesem Jahr waren eben die Demonstrationen in Istanbul, was uns sehr überrascht hat, was Gott sei Dank keine Auswirkungen hatte, oder Dinge, die dann sehr hohe Auswirkungen hatten, wie zum Beispiel die Ägyptenkrise oder wenn es nur ein Hochwasser ist. All diese Dinge passieren heute in einer sehr viel höheren Dynamik, sehr viel schneller hintereinander. Das heißt, man muss sehr viel flexibler mit diesen Themen umgehen. Man muss es auch nicht immer Krise nennen, man muss es einfach nur Dinge nennen, die eben eine Nachfragestruktur verändern. Und darauf muss man flexibel antworten können. Das heißt, für einen klassischen Veranstalter dann eben relativ schnell sein beim Umsetzen von Flug- und von Hotelkapazitäten und vor allen Dingen auch bei der Ausschreibung von Angeboten.
Sie haben es eben gesagt, man muss flexibel sein. Wenn man jetzt dieses letzte Jahr so Revue passieren lässt, nennen wir es jetzt nicht Krisen, nennen wir es unvorhergesehene Ereignisse. Da könnte man ja als Veranstalter schon leicht depressiv werden fast, weil man nicht das Geschäft so macht, wie man es gewohnt ist. Was würden Sie denn sagen, ist das Positive, was Sie jetzt herausnehmen können aus dem Reisejahr 2013, neben den, wenn auch jetzt nicht überwiegend tollen, aber doch schwarzen Zahlen?
Ja, das Positive, was wir rausnehmen können, ist, dass man in der Lage ist, heute als klassischer Veranstalter trotz dieser Veränderungen flexibel damit umzugehen, trotzdem noch Geld zu verdienen und dass man eben auch wieder als Marke, als Qualitätsanbieter wahrgenommen wird. Wie gesagt, es gab einige Pleiten dieses Jahr und die sind natürlich größtenteils auch mit verursachend dafür, dass der Kunde heute zweimal und auch das Reisebüro zweimal darüber nachdenkt, was er kauft oder was er verkauft. Und das ist schon das Positive, was ich aus diesem Jahr mitnehme. Und das zweite Positive, was ich auch mitnehme, ist, dass wir einfach wieder es schaffen, über Volumen als Reiseveranstalter günstigere Konditionen zu bekommen bei den Leistungsträgern, was dazu führt, dass unsere Rolle auch wieder sehr viel stärker zementiert wird im Markt.
Nordafrika ist bei Ihnen natürlich auch das Sorgenkind, vor allem Tunesien, wo Sie traditionell stark sind. Am Roten Meer ist es, da war es auch immer ruhig, aber ausgerechnet in Tunesien gab es ja gerade diesen Anschlag in einem Hotel, diesen Selbstmordanschlag. Zum Glück kein Urlauber betroffen, aber mein Gott, verzweifeln Sie langsam an dieser Region?
Nein, verzweifeln tun wir natürlich nicht dran. Es ist richtig, es gab diesen Anschlag und Gott sei Dank ist nichts passiert. Wir haben aber hier keinerlei Nachfragewirkung gesehen. Das heißt, Tunesien ist in diesem Sommer gut gelaufen bei uns. Wir haben ein einstelliges Plus gehabt. Auch im letzten Jahr sind wir schon sehr stark gewachsen in Tunesien. Es kommt langsam zur alten Stärke zurück. Und wir sehen auch jetzt in der Nachfrage für den nächsten Sommer dort keinerlei Einschränkungen. Klar, sowas macht einen nachdenklich, so ein Selbstmordattentat. Ich hoffe, dass Tunesien oder auch Ägypten aber diese Themen in den Griff kriegen, und ich setze auch drauf und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das so ist.
Und sagt mir so einfach, naja, die Veranstalter, die routen dann einfach um. Das ist eine Zielgebiet jetzt in der Krise, wird woanders Urlaub gemacht. Aber das ist ja nicht so einfach, weil gerade, sagen wir, der Tunesien-Urlauber oder auch der Ägypten-Urlauber zahlt ja im Endeffekt auch viel weniger für seinen Urlaub als der Urlauber in anderen Regionen.
Ja, das ist genau der Punkt. Letztendlich gibt es immer nur ein paar Alternativen. Das heißt, wenn ein Tunesien-Kunde sich für ein anderes Ziel entscheidet und sein Budget nicht angewachsen ist über das letzte Jahr, dann wird er sich höchstwahrscheinlich für Bulgarien entscheiden oder er wird sich für ein anderes, jedenfalls günstiges Zielgebiet entscheiden. Ägypten zum Beispiel würde man jetzt denken, da würden insbesondere Länder wie Spanien oder wie Griechenland von partizipieren, tun sie meiner Meinung nach aber nicht, sind insbesondere Tunesien eben wiederum und die Türkei, weil sie eben genau auf diesem Preisniveau liegen. Es gibt natürlich auch eine andere Kundschaft, da ist es grundsätzlich egal, wie viel sie bezahlt, aber bei uns und im preissensibleren Markt, glaube ich, ist das einfach so.
Wir sind jetzt beim Thema Preise. Preise und ihre Entwicklung, das sind, wenn man alle Veranstalter vergleicht, immer so eine Situation wie das Stochern zwischen Nebelkerzen, 2-3% rauf oder runter. Hat sowas wirklich Auswirkungen auf das Buchungsverhalten? Oder andersrum gefragt, ab wann reagiert ein Kunde eindeutig auf ein Ziel nur aufgrund des Preises?
Er reagiert schon darauf. Es ist letztendlich so, dass wir, wenn ein Zielgebiet, aus welchen Gründen auch immer, ob das Kostensteigerungen sind oder gutes Nachfrageverhalten, stark hochgeht, insbesondere in gewissen Saisonzeiten. Also zum Beispiel, die Türkei ist bei den Einkaufskonditionen in den Sommermonaten extrem teuer geworden, dann leidet mittelfristig das Zielgebiet. Wir haben in der Türkei zwar ein erhebliches Wachstum, aber nicht mehr in den Monaten Juli und August, weil die Familien einfach durch steigende Preise irgendwann das Thema nicht mehr akzeptieren. Bei Preissteigerungen von 1-2% auf 1-2 Jahre macht das auch noch nichts aus. Aber wenn Sie jedes Jahr in einem Zielgebiet 3% drauflegen, sind es in Summe dann irgendwann auch 15 oder 20. Und ich glaube, dann hat das schon eine Auswirkung. Und es hat immer etwas damit zu tun, welche Alternativen hat der Kunde. Und reisen wird er immer. Aber welche Alternativen? Wird ein Reiseland mittelfristig günstiger oder wird es mittelfristig teurer? Das interessiert den Kunden schon.
Kommen wir nochmal zu den Klassikern, die Sie so schön apostrophiert haben für 2014. Mallorca, Türkei, Griechenland. Wo sehen Sie das größte Potenzial?
Also das größte Potenzial sehe ich aufgrund des steigenden Angebotes und der gleichzeitig steigenden Nachfrage in der Türkei. In Spanien, insbesondere auf Mallorca, ist es so, dass wir es schon auch mit einer steigenden Nachfrage zu tun hat. Bloß die Insel baut ja keine großen neuen Kapazitäten. Das heißt, hier ist das Wachstum in Anführungszeichen limitiert. In der Türkei gibt es ein unglaubliches Wachstumspotenzial mit Zielgebieten, die wir heute überhaupt noch nicht kennen. Das heißt, es ist eine riesen Küstenlinie und damit mordsmäßige Chancen. Das ist auch das, was letztendlich Ägypten in den letzten Jahren ausgemacht hat. Eben die wachsende Kapazität auf einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Gibt es ja Tourismuskritiker, die rümpfen etwas das Näschen. Den meisten Urlaubern wäre das Land ja letztendlich völlig egal. Hauptsache, das Wetter stimmt und das Hotel ist schön. Was haben Sie denn da auf der Pfanne? Mitbewerber sind ja ganz stark in den Konzepthotels jetzt unterwegs. Das ist ja nicht das, wo Ihr Schwerpunkt liegt.
Also grundsätzlich ist es natürlich die Voraussetzung, gutes Wetter, ein gutes Hotel. Wenn Sie beides haben und in vergleichbarer Art und Weise, kommt dann eben auch bei vielen Urlaubern erst dann an der Stelle wirklich die Entscheidung für ein Land. Es gibt aber inzwischen dort auch einen Trend, den man gefühlt beobachten kann, dass eben Leute, die eine hohe Reiseerfahrung haben, auch höhere Länderaffinitäten wieder bekommen. Das heißt, wenn jemand die Türkei, Griechenland, Ägypten, Tunesien, Spanien schon mal gesehen hat, dann hat er für sich irgendwann mal entschieden, für mich ist präferiert, meinetwegen Spanien oder Griechenland, dann das richtige Land. Und insofern gibt es beides. Einmal den Trend sozusagen zu einem reinen Preis-Leistungsvergleicher, hauptsächlich gutes Wetter, und dem anderen, der eben doch dann eher noch eine gewisse Präferenz auf dem Land legt. Bei dem Thema Konzepte haben wir unsere drei Hotelmarken. Die funktionieren sehr gut. Das ist LTI, Club Calimera und Prima Sol. Das bauen wir beständig auf, versuchen dort auch beständig besser zu werden. Ich glaube, dass Konzepte, Hotelkonzepte bis zu einem gewissen Grad dann auch differenzierbar sind. Bloß wenn man zu viel Differenzierung macht, das heißt für die kleinste Art oder für die kleinste Zielgruppe noch ein Konzept macht, dass das dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Dann haben sie keine Auslastung mehr in den Hotels, dann haben sie langfristig sozusagen eher einen wirtschaftlichen Schaden. Aber grundsätzlich ist es schon richtig, eine hohe Qualität, eine hohe Zufriedenstellung der Masse der Touristen durch Konzepthotels ist ein absolut gangbarer und richtiger Weg.
Manchmal bricht sich das Ganze ja auf ganz profane Ansprüche herunter, gerade für die Familien. Große, schöne Zimmer, all inclusive und, was ist das Wichtigste, die Rutsche.
Richtig. Das ist ein Thema, das einfach verstärkt gekommen ist über die letzten Jahre. Das haben wir nicht erfunden, sondern es hat eigentlich die Hotellerie erfunden, die ja nun sehr nah am Kunden ist. Es gibt heute zum Beispiel wieder in der Türkei kaum ein Hotel, was weniger als 3 Rutschen hat. Das gehört heute einfach dazu. Das ist eine richtige Industrie geworden. Auf der einen Seite, auf der anderen Frage auch ein wichtiges Kriterium für unseren Kunden. Und wir stellen ihm einfach die Information zur Verfügung, in welchem der Hotels hat er ein entsprechendes Wasserpark oder auch Rutschenangebot. Versuchen es auch mal für ihn ein bisschen transparenter zu machen, indem wir Rutschen unterscheiden, indem wir das sehr viel klarer im Grunde genommen ausschreiben, sodass der Kunde wirklich entscheiden kann, okay, das ist etwas für meinen 2-jährigen Sohn, das ist etwas für meinen jugendlichen Sohn mit 16 oder das ist was für Mami und Papi zum Rutschen. Wenn jemand Rutschen wichtig findet, dann findet er bei uns auf jeden Fall das richtige Angebot und auch die entsprechende Beschreibung.
Das gehört aber nicht zu den Aufgaben des Geschäftsführers, da testend unterwegs zu sein.
Nein, dafür haben wir unsere Rutschenexperten.
Gut, bei den erdgebundenen Reisen, da geht es ja nicht so um Rutschenparadiese, sondern, so haben Sie den Trend erkannt, um die Hinwendung zur Natur. Umweltschützer wussten es ja immer schon, die erdgebundenen Urlauber sind die nachhaltigeren. Wie wollen Sie die denn eigentlich für einen Veranstalter ködern? Diese Zielgruppe, die ist ja nicht per se so als Pauschalis gerne unterwegs.
Ja, das sind ja auch keine Pauschalgäste, wenn man das so will. Das sind Gäste eines Reiseveranstalters. Die buchen bei uns erstmal, weil sie unsere Selektionsfähigkeit schätzen. Das heißt, wissen, dass bei uns erfahrene Hoteleinkäufer die Qualität A von Qualität B unterscheiden können, durch Deutschland marschieren, durch Österreich marschieren und das Angebot auch qualitativ immer wieder überprüfen. Man hat einen Ansprechpartner, wo man seine Rechte geltend machen kann bei einem Reiseveranstalter. Und wir haben zusätzliche Leistungen, die wir anbieten, ob das Informationsleistungen sind, die wir geben, oder ob das Leistungen sind wie zum Beispiel die Vignette in Österreich oder andere Add-ons in einigen Regionen. Das macht dem Kunden dann auch nochmal natürlich stark in seiner Entscheidung, bei einem Veranstalter zu buchen. Aber es ist richtig, der Wettbewerb hier ist munter und man muss sich immer wieder was Neues ausdenken. Und das werden wir auch in Zukunft versuchen.
Wo wir jetzt gerade beim Thema Nachhaltigkeit sind, zusammen mit Ihren Frankfurter Kollegen haben Sie ja ein Projekt der Touristik gestartet. Da gibt es ein nettes Wortspiel, der Welt verpflichtet. Es geht um Bildung in Entwicklungsländern. Das ist natürlich eine gute Sache, die auch gar nicht zerredet werden soll. Aber warum machen Sie da was Eigenes? Warum engagieren Sie sich nicht mehr in dieser Branchenlösung Futuris, wo die ganze Branche zusammenhält? Warum muss man da sein eigenes Ding machen?
Ich glaube, die Bereitschaft, nachhaltig zu agieren, ist in der Branche sehr unterschiedlich. Für uns ist es ein Thema aus der Gruppe heraus, aus der REWE-Gruppe heraus. Für uns ist es ein Thema im Management gewesen. Wir wollten etwas Nachhaltiges machen. Wir wollten etwas gemeinschaftlich machen mit Hoteliers, mit Reisebüros und unserer eigenen Organisation. Und wir haben uns vorgenommen, im nächsten Jahr 10 Schulen in den Ländern zu bauen, wo wir heute touristisch aktiv sind, um die Ausbildung zu fördern, um möglicherweise auch selbst davon zu profitieren und diesen ausgebildeten Kindern später auch Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Das ist für uns eine geschlossene, logische Sache eine Sache, die wir nachhaltig, das heißt auch langfristig betreiben wollen. Es werden 10 Schulen im nächsten Jahr auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir sehr viel mehr Schulen bauen werden im Laufe der nächsten Jahre.
Was denken Sie, wie viel Geld kommt zusammen im Laufe eines Reisejahres dadurch?
Das kann ich Ihnen heute noch nicht beantworten. Ich hoffe sehr viel. Man muss einfach wissen, man kann mit wenig Geld hier sehr viel aktiv machen. Also zum Beispiel kostet ungefähr im Jahr für ein Kind einen Schulplatz 50 Euro. Das ist extrem wenig und extrem einfach zu handeln. Und wenn man dann sieht, dass ein Mensch davon ganz direkt profitiert, dann ist das einfach, ich sag mal, natürlich eine Frage auch, wie viel man einsammelt, aber man muss auch immer wieder dazu anleiten und sagen, auch kleine Beträge spielen eine hohe Rolle. Wir werden versuchen, so viel wie möglich zu sammeln. Das ist unser Ziel.
Versuchen wir einen Weg zurück zum Tourismus zu finden, über die Bildung, über die Computer in der IT. Wow, es ist wirklich quer durch die Brust ins Auge. IT wird bei Ihnen immer wichtiger, ob es die Bettenbanken sind, die Kommunikation mit dem Kunden, alles Dinge, von denen natürlich auch der stationäre Vertrieb extrem profitieren kann. Und trotzdem beäugt er das Ganze, diese ganzen Aktivitäten ja äußerst kritisch. Wie sensibel muss man da als Veranstalter sein? Die normative Kraft des Faktischen ist da. Es wird eine Bewegung des Kunden ins Internet geben.
Ja, das ist gar nicht, das ist klar. Das ist aber nicht ausschlaggebend für das, was ich vorhin gesagt habe. Wichtig ist im Grunde genommen, dass das Reisebüro lernt, die neuen Medien mit einzusetzen. Und dafür bieten wir ihm Plattformen über Facebook oder auch komplett anderer Natur. Und die werden heute meiner Meinung nach noch nicht aktiv genug genutzt, obwohl ich sie eher als Chance sehe und nicht in einem Teufelswerkzeug letztendlich des Veranstalters, sondern wirklich als Chance für ein Reisebüro noch stärker zu wachsen, noch stärker für ein Reisebüro mit uns zusammenzuarbeiten. Und hier haben wir einfach technische Möglichkeiten über die neuen Medien, sind gigantisch. Dass ein Kunde hinterher selbst entscheidet, ob er im Internet bucht oder stationär, ich glaube, darüber sind wir uns auch einig. Und wir wollen weder den einen Kunden vom Buchen abhalten, noch den anderen.
Ist denn die große, die perfekt inszenierte Sause, die Sie einmal im Jahr veranstalten, diese Reisemesse, auch so eine Art Beruhigungspille? Lieber Vertrieb, wir stehen fest zu euch, an eurer Seite.
Ja, nein, das ist keine Beruhigungspille. Das ist ganz klar A, Dankbarkeit an den Vertriebspartner. Wir produzieren heute den größten Anteil unserer Buchungen noch über die Reisebüros. B, Kommunikation und Information, dass er einfach besser verkaufen kann. Das wollen wir fördern. Und C ist es im Grunde auch wirklich dieses Treffen von Leistungsträger, sprich Hotelier, Airline und Vertrieb. Die beiden müssen sich kennen, müssen sich genau kennen, damit sie optimal über uns hoffentlich dann agieren. Und das ist Sinn und Zweck dieser Reisemesse. Und das hat überhaupt nichts mit Beruhigungspille zu tun.
Sie sehen sich ja, so haben Sie selbst gesagt, in der Rolle des ehrbaren Kaufmanns eigentlich, der letztendlich eine Leistung vermittelt als Händler. Einige Steuerbehörden sehen Sie ja ganz anders jetzt, nämlich als Mega-Hotelbesitzer und wollen Gewerbesteuer. Was ist denn da schiefgelaufen in der Kommunikation?
Ja gut, das ist ein branchenübergreifendes Thema, ein extrem wichtiges Thema. Ich glaube, dass die Sicht der Steuerbehörden hier nicht fair und nicht richtig ist. Die Auswirkungen sind relativ klar. Das heißt, wir würden in unserer Produktion wesentlich teurer werden als zum Beispiel ein ausländischer Veranstalter. Es wird dadurch nochmal komplizierter, indem das sozusagen auf Länderebene ja auch im Steuersatz entschieden wird. Insofern wird die Wettbewerbsfähigkeit vollkommen neu im Grunde genommen geordnet im Markt. Das alles würde dazu führen, dass wir höchstwahrscheinlich im Grunde genommen als heutige Reiseindustrie Marktanteile verlieren würden an ausländische Veranstalter, die komplett anders verrückt werden, die Wettbewerbsfähigkeit eingeschränkt ist. Insofern ist es ein Riesenthema. Wir müssen hier eins lernen. Wir müssen lernen, als Branche hier schneller zu agieren. Ich glaube, dass wir jetzt als Branche auf einem ganz guten Weg sind. Hier allerdings die letzten Jahre dieses Thema noch nicht ausreichend und gut behandelt haben. Denn eine Steuerschuld oder ein Gesetz, das kann ich ja nicht einfach ignorieren. Das ist ja auch etwas gewesen, was vor vielen Jahren sozusagen schon angekündigt worden ist. Insofern, da sind wir richtig falsch unterwegs gewesen. Und ich glaube, es ist auch Anlass, mal darüber nachzudenken, wie viel enger wir uns eigentlich in Zukunft mit der Politik verdrahten müssen, wie viel enger wir mit der Regierung zusammenarbeiten müssen, weil wir sind eine große Industrie, wir sind eine wichtige Industrie und es wird langsam mal Zeit, das auch der Politik zu zeigen.
Würden Sie denn als Rewe so weit gehen wie Ihr Mitwettbewerber TUI, der ja als Ultima Ratio als internationaler Konzern, der Sie auch sind, gedroht hat, dann Teile ins Ausland verlegen zu müssen, wenn man zu keiner Einigung kommt?
Also ich würde jetzt eher noch darüber reden wollen, wie wir das vernünftig regeln, als das, welche Konsequenzen es hatte. Theoretisch wäre das natürlich alles möglich. Aktuell versuchen wir aber eher in der Diskussion das Thema in unsere Richtung zu verändern und halt fair und anständig behandelt zu werden, wie eben andere Industrien auch. Und insofern würde ich dazu noch keine direkten Anmerkungen machen wollen jetzt.
Es gibt da keine Geheimsitzung zwischen den großen Veranstaltern und sagt, jetzt wollen wir Solidarität üben und jetzt zeigen wir denen mal, wo die rote Linie ist.
Doch, es gibt natürlich eine gewisse Solidarität, weil es betrifft uns alle. Und man spricht miteinander und man redet über dieses Problem und über den Verband wird es hoffentlich, wie gesagt, auch geregelt. Zu spät, aber wir sind dabei. Ja, es gibt keine rote Linie. Sicherlich macht sich jeder seine Gedanken darüber, wie er, wenn es denn wirklich kommt, damit umgeht. Und das sind sicherlich Themen, die auch nicht veröffentlicht werden. Aber im Grundsatz stehen wir da schon jetzt, Gott sei Dank, Schulter an Schulter.